Profil Podcasts.
Was wir aber schon haben, ist, dass die ÖVP eben von ihrem High Peak im April, Mai von 48% jetzt auf 41% wieder runtergegangen ist. Und das heißt, sie liegt aber trotzdem noch immer sehr stabil, deutlich über ihrem Wahlergebnis aus 2019. Und insofern ist das eine aus Sicht der ÖVP komfortable Position.
Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast zur aktuellen Umfrage. Mein Name ist Philipp Dulle und ich spreche mit Meinungsforscher Peter Hayek über die aktuelle Umfrage im August. Warum der Corona-Höhenflug von Kanzler Kurz vorbeischeint, welche Parteien besonders von den Hundstagen profitieren und warum sich die Menschen mehr Sorgen um die Wirtschaft als um ihre eigene Gesundheit machen.
Herr Hayek, die Parteiwerte bleiben im August stabil. Die Kanzlerpartei ÖVP kommt wie im Juli auf 41%. Der kleine Koalitionspartner, die Grünen, unverändert auf 16%. Sind die Menschen jetzt im Sommer irgendwie politikmüde?
Nun, das ist eine langjährige Erfahrung, dass sich im Sommer grundsätzlich wenig bewegt, außer es kommt ein großes Ereignis daher. Das heißt, die Menschen sind politikmüde, aber grundsätzlich ist der Juli und August eine Zeit, wo die Politik normalerweise Pause macht. Jetzt ist es aber so, dass ja durch Corona einiges an Aufregung drinnen ist, was aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Parteienlandschaft hat, weil sich die Situation ja nicht verändert hat. Was wir aber schon haben, ist, dass die ÖVP eben von ihrem High Peak im April, Mai von 48% jetzt auf 41% wieder runtergegangen ist. Und das heißt, sie liegt aber trotzdem noch immer sehr stabil, deutlich über ihrem Wahlergebnis aus 2019. Und insofern ist das eine aus Sicht der ÖVP komfortable Position.
Aber kann man sagen, dass dieser Corona-Höhenflug von Kanzler Kurz und den Türkisen jetzt endgültig vorbei ist?
Er ist insofern endgültig vorbei, dass die großen Ausreißer nach oben endgültig vorbei sind. Also was ist schon endgültig in Zeiten wie diesen. Aber man hat trotz alledem deutlich davon profitiert, weil man eben sehr stabil über der 40%-Marke liegt. Insofern gibt es noch immer einen Höhenflug, aber man fliegt nicht mehr auf 20.000 Höhenmeter, sondern nur noch unter Anführungszeichen auf 8.000 bis 10.000 Höhenmeter.
In der fiktiven Kanzlerfrage verliert Sebastian Kurz weiter am Boden. Am Höhepunkt der Corona-Krise bekam er 55% der Zustimmung. Heute sind es noch immer 38%, also im Vergleich zu seinen Konkurrenten ist das ja noch immer ziemlich hoch. Aber muss ich jetzt Kanzler Kurz vielleicht im Beliebtheitsranking schon vor Gesundheitsminister Rudi Anschober fürchten?
Nein, er muss sich sicher nicht fürchten, denn Anschober ist ja zumindest aus derzeitiger Sicht kein Kanzlerkandidat. Um die Werte von Kurz ein bisschen einzuordnen, also er hatte, wie Sie schon richtig angemerkt haben, im April 55% und dann ging es hinunter 45, 41, 41, 38 halten wir jetzt. Wie sah das vor Corona aus? Vor Corona haben wir seit dem Oktober 2019 folgende Zahlenreihe: 39, 37, 37, 39, 37, 39. Jetzt hat er 38. Das heißt, er ist genau wieder auf seinem Niveau gelandet, auf seinem hohen Niveau, das er vor Corona hatte. Und dementsprechend bräuchte sich der Kanzler jetzt mal vor der Hand keine Sorgen zu machen. Dramatisch wäre es, wenn er in Richtung 30% oder sogar darunter fallen würde. Auch da haben wir Vergleichszahlen. Also das letzte Mal, dass Kurz 31% hatte, war im November 2017. Und da stand er ja noch in Konkurrenz zu Christian Kern. Also der Kanzler ist nach wie vor sehr, sehr gut positioniert.
Gibt es eigentlich Parteien in der aktuellen Situation, die quasi von den Hundstagen auch profitieren?
Es gibt eigentlich keine Partei, die wirklich profitiert. Die Neos haben jetzt wieder, unter Anführungszeichen, wieder einmal 9% erreicht. Das hatten sie zuletzt auch schon im Februar und März. Da waren sie auf 10 und 9%. Zwischenzeitlich gab es durch Corona eine kleine Abwärtsphase. Also das heißt, sie profitieren nicht davon, sondern auch sie erreichen wieder das Vor-Corona-Niveau und insofern ist alles stabil. Sozialdemokraten, Grüne und Freiheitliche Partei sind in einer Schwankungsbreite von 18-14% angesiedelt und das ist seit eigentlich fast seit dem Herbst 2019 so. Daran hat auch Corona nichts geändert.
Die SPÖ, die Sie ja eh gerade angesprochen haben, verlieren einen Prozentpunkt und kommen jetzt auf 18%. Die größte Oppositionspartei bewegt sich eigentlich seit Monaten kaum. Warum kann eigentlich die Partei um Pamela Rendi-Wagner so gar nicht von dieser günstigen Themenlage profitieren, die es ja gibt?
Naja, weil einfach in der Sozialdemokratie, auch wenn man eine Mitgliederbefragung gemacht hat, noch immer keine Ruhe eingekehrt ist. Aber das wussten ja die meisten politischen Beobachter und Beobachterinnen schon vorhinein, dass das nur eine zwischenzeitliche Phase ist, die Pamela Rendi-Wagner wahrscheinlich Luft verschafft bis zur Wien-Wahl. Jetzt ist einmal niemand daran interessiert, dass das rasend hochkocht. Aber man sieht schon an den Wortmeldungen von Landeshauptmann Doskozil, dass es eine, nennen wir es einmal, Unzufriedenheit mit Teilen, zumindest der SPÖ, mit der Performance der Bundespartei gibt. Das ist die eine Position. Die zweite Position ist schlicht und ergreifend, dass Pamela Rendi-Wagner nicht jene Vote-Getterin, also Stimmenbringerin ist, die man sie sich gewünscht hätte. Nicht, das ist eine gut ausgebildete Frau, die durchaus was darstellt, aber im politischen Geschäft zählt nicht nur eben die Ausbildung und das Auftreten, sondern es geht auch darum, was man politisch vermitteln möchte. Und das bringt sie eben nicht so über die Rampe, dass sie über die SPÖ-Kernwählerschaft derzeit hinausstrahlt. Und das ist natürlich jetzt eine Gemengelage, die natürlich für die Sozialdemokratie unangenehm ist. Abgesehen davon dürfen wir nicht vergessen, in der Bundesregierung sitzt eine weitere linke Gruppierung, nämlich die Grünen, und saugen natürlich der SPÖ hier einiges auch an Wasser ab.
Die FPÖ kommt ja wie im Vormonat schon auf gerade mal 15%. Geht es ohne den gefallenen Helden Heinz-Christian Strache einfach nicht?
Da vor der Hand geht es sicher nicht ohne ihn, oder anders gesagt, die Freiheitliche Partei hat immer einen politischen Führer gebraucht. Wir wissen, es war alles zugespitzt, zuerst 30 Jahre lang auf Jörg Haider und jetzt war alles zugespitzt 15 Jahre auf Heinz-Christian Strache, und Norbert Hofer kann diese Rolle nicht ausfüllen in dem Ausmaß, in dem er sich das gewünscht hätte. Abgesehen davon gibt es offensichtlich an der Führungsspitze zumindest eine Doppelführung, was nie ganz ideal ist. Es gibt ganz wenige Beispiele in der Geschichte, die erfolgreich waren. Und dann treut jetzt auch noch der Wien-Wahlkampf hinein, und das ist tatsächlich die ganz große Gefahr für die Freiheitlichen, wenn Heinz-Christian Strache in den Wiener Gemeinderat einzieht. Also dann bekommt die Freiheitliche Partei ein echtes Problem, weil dann hat Heinz-Christian Strache eine politische Homebase, habe ich schon x-mal gesagt, ich weiß, aber ich wiederhole es trotzdem. Er kann von dort dann auch natürlich bundespolitisch agieren, er kann das Geschäft, und derzeit stellt sich natürlich die Frage, was kann Heinz-Christian Strache noch passieren, dass er unter die 5%-Marke fällt, weil er hat eigentlich schon jegliches Klischee, negative Klischee erfüllt. Also jene Menschen, die ihn jetzt wählen, also die sind wirklich, um es in der Sprache der Recht zu sagen, in unverbrüchlicher Treue zum Spitzenkandidaten.
Das wird mich gleich zu meiner nächsten Frage führen. Kann man von der aktuellen Sonntagsfrage was für die Wien-Wahl ableiten, die am 11. Oktober stattfindet?
Nein, man kann gar nichts davon ableiten. Das ist aber jetzt kein Wien-Bund-Novum, sondern das ist tatsächlich für jedes Bundesland unterschiedlich. Also ich bringe nur ein Beispiel: die letzte Wahl in einem Bundesland war im Burgenland. Wie wir wissen, hat dort Hans-Peter Doskozil die absolute Mehrheit geholt. Und da ging es der Bundespartei, der SPÖ auch nicht gut. Also die Länder sind immer ganz, ganz abgekoppelt vom Bund. Abgesehen davon hat man in Wien eine SPÖ, die derzeit wirklich gut positioniert ist, die mittlerweile bei plus minus 40% hält. Also es schaut zumindest danach aus, dass auf jeden Fall das Niveau von 2015 von Michael Häupl gehalten werden kann, was an sich schon ein Erfolg für Michael Ludwig wäre. Und wir haben ganz andere Vorzeichen. Also auch die ÖVP, die bei der Nationalratswahl in Wien sehr gut performt hat, wird natürlich einen Wahlerfolg einfahren. Man wird von 9% deutlich zulegen, wahrscheinlich über 20%. Aber man erreicht das Niveau der Nationalratswahl zum Beispiel nicht. Das ist einfach, weil Wien eine eigene Wahl darstellt, wie bei allen anderen Bundesländern auch.
Wenn jetzt die SPÖ unter Ludwig in Wien wirklich über erwarten gut abschneiden würde, wäre das gut oder schlecht für Pamela Rendi-Wagner?
Das ist, glaube ich, und jetzt bin ich keine SPÖ-Insider, ich glaube, es ist irrelevant. Weil wenn Michael Ludwig die Wahl gewinnt, also das heißt, gewinnen wird es ja sicher, aber kann er sogar zulegen von 2015 weg, dann wird das ein Erfolg der Wiener Sozialdemokraten sein und man wird, wenn man freundlich ist, die Bundespartei mitnaschen lassen am Abend, genauso wie es im Burgenland in Eisenstadt der Fall war. Wird man diese Wahl verlieren, wird man sich schwer tun, das auf die Performance der Bundespartei abzuwälzen, was natürlich auf einerseits ein Vorteil für Pamela Rendi-Wagner ist, aber auf der anderen Seite ist sowohl dieses Plus als auch, wenn es ein Minus gibt, für die Bundespartei vollkommen egal, weil die Bundespartei performt im Bund nicht. Und das muss natürlich aus Sicht der Landesparteien geändert werden. Also da führt ja sowieso kein Weg dann vorbei. Das heißt, nach der Wien-Wahl wird man aller Voraussicht nach, kommt auf einen welchen Abstand und kommt auf einen welche Personaloptionen sich noch auch möglicherweise nach der Wien-Wahl auftun. Aber diese Diskussion wird wieder kommen, das ist fix. Mhm.
Jetzt nochmal zurück zur Corona-Krise. Sie haben abgefragt, um was sich die Menschen am meisten Sorge machen. Und zwar nicht mehr um die Gesundheit, sondern mittlerweile wirklich um die Wirtschaft. Ist diese Sorge begründet?
Das ist immer eine gute Frage, denn was ist begründet? Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wir haben vor einem Jahrzehnt, glaube ich, in einem Bundesland eine Umfrage gemacht und da war das größte Problem, das die Menschen hatten, abgesehen von der Jobsituation, die Einbruchskriminalität. Und die damalige Landesregierung hat mir gesagt, aber das ist ja absurd. Wir sind das Land mit der niedrigsten Kriminalitätsrate. Also das heißt, was berechtigt ist oder nicht, steht anhand von Zahlen nicht zur Debatte, sondern die Sicht der Wählerinnen und Wähler. Und die Wählerinnen und Wähler haben natürlich Sorge, dass sich die Wirtschaft nochmal deutlich eintrüben könnte, abgesehen davon, dass es ja schon die ganze Zeit in Diskussion ist. Und die Menschen sehen auch, es gibt zwar wiederum steigende Corona-Infektionszahlen, aber in den Spitälern kommt es zu keiner Überlastung. Das heißt, irgendwann werden sich die Menschen daran gewöhnt haben und werden sagen, wir können mit diesem Virus leben. Wir halten auch ein bisschen Abstand und so, aber das Virus wird auch bis zu einem gewissen Grad an Schrecken verlieren. Dann bleibt natürlich das wirtschaftliche Fortkommen. Und wenn es tatsächlich, wir wissen ja nicht, ob das so eintritt, aber wenn es tatsächlich zu einer größeren Pleitewelle kommen sollte, in Verzögerung des Corona-Lockdowns, und wenn dann die Kurzarbeit irgendwann einmal doch ausläuft und man nicht wie vor Corona-Krise 400.000 Arbeitslose hat, sondern plötzlich 600.000, 800.000 oder im schlechtesten Szenarien 1 Million, ja, dann wird das natürlich eine große Belastung werden auch für die Bundesregierung. Und insofern komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück. Diesbezüglich ist wahrscheinlich die Sorge berechtigt, wiewohl man auch dazu sagen muss, noch ist man in Österreich ja ganz gut aufgestellt.
Jetzt wird ja auch über eine mögliche 4-Tage-Woche diskutiert, auch um einer möglichen Massenarbeitslosigkeit zu entgehen. Wie stehen da die Österreicherinnen und Österreicher dazu?
Ja, da gibt es eine Polarisierung, noch dazu mit einer großen Streuung. Was heißt das für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer? Also wir haben nicht, wenn wir auf einer Viererskala abfragen, nämlich von einer sehr guten Idee bis gar keine gute Idee, dann ist es nicht so, dass wir eine Polarisierung haben, dass 50% sagen, es gibt eine sehr gute Idee und 50% sagen, es ist gar keine gute Idee, sondern es streut so durch, aber es bildet sich keine Meinung heraus. Also das heißt, es gibt 17, die sagen sehr gut, eher gut sagen 30, weniger gut sagen 23 und gar nicht gut sagen 22. Also man sieht, das ist eingeebnet. Das heißt, es gibt kein wirkliches Bild dazu. Spannend wird es, wenn man sich die Teildaten ansieht. Da gibt es dann doch eine deutliche Unterscheidung. Menschen, die berufstätig sind, tendieren eher nicht im Übermaß, aber eher zu einer positiven Haltung gegenüber der Vier-Tage-Woche. Interessanterweise, die Pensionistinnen und Pensionisten sind da sehr, sehr konträr. Das ist natürlich bis zum gewissen Grad auch, kann man das mit einem gewissen Schmunzeln betrachten. Also, dass jene, die schon aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, sagen, naja, aber das, ich finde schon, dass ihr auch weiterhin 5 Tage arbeiten solltet. Das ist doch verständlich bis zum gewissen Grad, weil das ist, diese Menschen waren 30, 40, 45 Jahre im Berufsleben, wenn sie denn im Berufsleben gestanden sind, und haben natürlich eine andere Erfahrung gemacht in diesen letzten Jahrzehnten. Und je älter man wird, das merken wir alle, desto weniger beweglich wird man und kann sich gewisse Dinge weniger gut vorstellen, auch weil ja der österreichische Weg mit einer 5-Tage-Woche und 8 Stunden und dann auf eine Verkürzung auf 38,5 Stunden in der Woche positiv war. Und dementsprechend tut sich da die ältere Generation ein bisschen schwer. Bei den Jüngeren, wie gesagt, verfängt das langsam, aber es gibt keine ausgeprägte Meinung dazu, auch weil sich viele Menschen das noch nicht so ganz vorstellen können oder wollen. Das wird dementsprechend ein Prozess der kleinen Schritte sein. Also man hat ja schon einige Unternehmen in Österreich, die von sich aus zum Beispiel auf eine 30-Tage-Woche umgestellt haben und sagen, das hat positive Auswirkungen auf die Produktivität. Das wird ein sehr, sehr langwieriger Prozess werden. Ich bin 50. Ob ich diese Umstellung noch erlebe, weiß ich nicht, aber ich bin ja auch selbstständig und dementsprechend spielt es nicht die ganz große Rolle.
In Zeiten der Krise neigen die Menschen ja gerne zum Sparen. Ob ihr Erspartes auch sicher ist, ist aber eine andere Frage. Was sagen die Österreicherinnen und Österreicher? Ist das Sparen noch sicher?
Jetzt müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass wir diese Frage im Rahmen jetzt der Commerzbank Mattersburg-Affäre gestellt haben. Und was wir natürlich nicht gemacht haben, ist, wir haben nicht der Frage vorangestellt, also es geht jetzt um die Commerzbank Mattersburg, wie sicher sind ihre Konten, weil das wäre ein klassischer Bias, das wäre ungefähr so, als würden Sie fragen, eine Boeing 727 ist gestern abgestürzt, wie sicher halten Sie fliegen? Das heißt, wir haben die Frage eben ohne eine Zusatzinformation gestellt. Die Menschen halten nach wie vor das österreichische Bankensystem für sicher und stabil. Also wir haben in Summe 65%, die sagen, mein Geld auf meinen Konten und Sparbüchern ist sicher. Aber es sind nur 19%, die sagen, sehr sicher und 46%, die sagen, eher sicher. Und jetzt ist die Politik schlicht und ergreifend gefordert, hier ganz, ganz hart und rigoros zu agieren, nämlich nicht nur, was die Aufarbeitung an sich betrifft, sondern auch, was die Bankenprüfung durch die FMA und die Nationalbank betrifft. Das gehört so schnell wie möglich und so klar wie möglich verbessert, um den Menschen zu signalisieren. Hier gab es auch eine Problemstelle, diese werden wir sofort und so schnell wie möglich beheben, um eben so etwas in Zukunft zu verhindern. Und zwar nicht nur bei den großen Banken, sondern eben auch bei kleineren Regionalbanken.
Herr Haig, danke für Ihre Analyse. Vielleicht abschließend noch, wie halten Sie selber, sparen oder ausgeben?
Beides natürlich. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage des Haushaltseinkommens. Das ist mit dem Sparen, wenn Sie Banker hören, die sagen dann natürlich, also das klassische Sparen am Sparbuch ist relativ tot auf längere Zeit. Wenn, sollte man an die Börse gehen, aber so viel ich weiß, ist für kleinere Anleger das auch an der Börse sehr, sehr schwer. Also da müsste man neue Modelle und Module schaffen, eben um hier in einem sehr aktienkonservativen Land wie Österreich noch einiges zu bewegen.
Herzlichen Dank und ich freue mich auf nächstes Monat.
Danke, ich mich auch. Schönen Sommer noch.
Schönen Sommer.